Hier ist CB-Funk, der Computerbest-Podcast.
Oh mein Gott.
Herzlichen Glückwunsch zur Fabian. 100. Episode. Ich habe das nicht angekündigt, aber es musste sein. Wir feiern. 100 Episoden.
Hallo, ja, 100 Episoden. Ne? Das ist gut 2 Jahre jetzt.
Verrückt. Ja, ich habe vorhin schon gesehen, auf unserem Podcast-Thumbnail muss ich wirklich, ich habe es immer geahnt, aber jetzt habe ich es schon schwarz auf weiß gesehen. Ich muss die Schriftgröße reduzieren, sonst passt es nicht cool mehr mit. In eine.
Und du kannst uns so Partyhüte photoshoppen, nicht mit den
Ja, ich habe heute ja nur eine Partymütze auf. So. Und ich verspreche dir und auch euch, lieben Zuhörern, dass ich die Tröte nicht noch einmal in die Hand nehmen werde. Was ich euch aber auch verspreche, ist, dass es wir unter allen Zuhörern, die uns bis kommenden Sonntag, den, lass mich mal rechnen, 16., den 19. Mhm. Um Mitternacht deutscher Zeit.
Also Mitternacht zum Montag.
Richtig. In die Notiz-News zu dieser Episode 100 von CB-Funk, warum Sie so gerne CB-Funk hören. Seit 100 Episoden, unter denen verlosen wir nochmal 3 Computerbest-Tassen im Dark-Mode-Design. Und nichts verlost wird unter denjenigen, die uns jetzt nach 100 Episoden gerne nochmal auf den einschlägigen Plattformen für alle sichtbar schreiben, warum sie uns gerne hören oder einen Stern vergeben oder ein Like. Es gab neulich mal wieder auf Apple Podcasts 2 neue Rezensionen und ich freue mich darüber. Also macht mir zum Jubiläum eine Freude und dir, Fabian, auch.
Der Jan ist lobdeprived.
Ja, ich brauche das. Ich brauche das.
Ich glaube, normalerweise macht man sowas immer zum Ende des Podcasts, oder? Hier abonnieren, lasst ein Abo da und.
Erinnere mich nachher dran, dann ist das hier die Special Episode, auch in dieser Hinsicht. Wir erinnern am Anfang und am Ende daran. Fabian, worüber reden wir heute? Wir haben ja hier so eine Transitional-Episode nach der Vorstellung und vor den Tests von RTX 5000. Heute gab es aber noch mal ein paar neue Informationen vom NVIDIA RTX 5000 Editor's Day, auf dem Wolfgang ja nicht war, weil er erst in Amsterdam und dann final in London gestrandet ist. Wir haben die Infos aber trotzdem bekommen. Da ist heute 15 Uhr ein, ja, kleiner Deep Dive zu Blackwell in Gaming-Grafikkarten
online gegangen. Ja, es ist so ein Oberflächenkratzen-Dive.
Ja, naja, in die Transistoren reinblicken lässt sich dein Video nicht, aber es gab noch mal ein paar neue Informationen, auch zu den so ein paar Schlagworten, die ja die letzten Tage schon angeklungen waren, Neural Shader, und es gibt noch mal neue Benchmarks, Fabian.
Es gibt ein paar interessante Takeaways, da reden wir gleich als erstes drüber.
Da reden wir gleich drüber. Dann, was sich so abseits des offiziellen Parts noch getan hat, die Tage. Es gibt ja so ein paar Gerüchte um die Termine. Es gibt ein Modell der 5090, was den neuen Stecker wohl voll ausreizt ab Werk. Kleines Update zum großen, großen Konkurrenten. Radeon RX 9070. Letzte Woche haben wir da mit dem Kopf geschüttelt, weil wir nicht glauben konnten, was da passiert ist. Und danach gab es zwar ein paar mehr Informationen, aber wir haben ja weiter mit dem Kopf geschüttelt und eigentlich weiß man gar nichts. Da reden wir auch nochmal drüber. Und dann haben wir die perfekte Basis, wie unsere Leser, die ja am Sonntag bei deiner Sonntagsfrage mitgemacht haben und einschätzen mussten, wie sie das fanden, was da präsentiert wurde in beiden Lagern. Und dann zum Abschluss gucken wir nochmal auf die CPU-Ankündigungen aus der letzten Woche und wie Intel versucht hat, die kleineren Arrow Lake Desktop-CPUs vor der Welt zu verstecken. Lass uns anfangen. Fabian, Deep Dive, RTX 5000, Deep Dive in Anführungsstrichen.
Also Nvidia hat sich ja zur Vorstellung der Grafikkarten, zur CES, da haben sie sich, was die Technik angeht, ja sehr bedeckt behalten und was die Leistungsdaten angeht, auch, da haben wir ja drüber gesprochen letzte Woche. Und der Deep Dive, der lindert das ein bisschen, aber nicht sehr viel. Ich denke, der Key Takeaway ist, dass sie AI und RTX überall sehen und dass das überall VRAM reduzieren soll. Also VRAM Usage. Man möchte an allerhand Stellen, und vielleicht gehen wir gleich auf ein paar im Detail ein, ansonsten kann man den Artikel durchlesen, möchte man den VRAM-Verbrauch mit neuartigen RTX- oder AI-Features gesenkt haben im Vergleich zur vorherigen Generation. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, man hat tatsächlich die Streaming-Multiprozessoren umgebaut, aber nicht so.
Genau, die große Frage, die wir hatten, hat sich denn was getan? Oder ist Blackwell letztendlich, was die Standard-Alus anbelangt, nur Ada Lovelace in mehr.
Und damit Ampere in mehr, weil die beiden keine Entwicklung da hatten an der Stelle. Und jetzt gibt es eine, aber sie ist nicht so, dass sie, also für Spieler ist sie nicht so interessant erst einmal. Und dann gibt es neue Benchmarks, wo Nvidia wieder absoluten Wildwuchs mit DLSS betreibt, aber man kann da, wenn man ein Lineal zückt, was ich gerade eben getan habe, und mal eben vergleicht, wie lang sind denn hier die Balken ohne DLSS, dann kann man da wieder ein paar Erkenntnisse ableiten. Und das machen wir jetzt mal, würde ich sagen.
Ja, aber erst nochmal zurück zu den Verbesserungen, wo Nvidia jetzt ja nochmal ein paar mehr Details hat durchblicken lassen, ist ja in Bezug auf die Neural Shaders, also AI Shader. Was steckt dahinter?
Ja, das
sind ja keine Hardware-Einheiten.
Nein. Ja. Also ich glaube schon, dass da in Hardware einen Grundriss gelegt werden musste dafür, damit das so funktioniert. Nvidia spricht hier ja auch ganz klar von einer riesigen Innovation mit den AI Shaders, die in Tradition von Turing stehen mit erstmal Echtzeit-Raytracing oder in direkter Folge zu den Compute-Shaders in 2009. Und also man will hier die nächste Stufe der Grafik-Shader erreicht haben auf Blackwell, was erstmal jetzt aktuell quasi gar nichts bringt, was aber potenziell zukunftsträchtig sein kann. Ich meine, wir hatten, jetzt falle ich wieder mit der Tür ins Haus, aber wir hatten ja damals bei Turing sehr, sehr weitreichende Umbauten an der GPU. Man hat massiv viele Shader, massiv viele Transistoren dafür abgestellt, irgendwelche neuen Features in Hardware zu supporten, mit denen damals niemand irgendetwas anfangen konnte. Also auch DLSS und Raytracing waren ja erstmal, das hat ja ein paar Jahre gedauert, bis das dann mal Fahrt aufgenommen hat. Und heutzutage sind diese Karten natürlich deswegen super gut gealtert, gerade im Vergleich zur vorherigen Generation, weil sie das ganze Zeug noch können. Es kann sein, dass das eine Stärke von Blackwell sein wird, aber das werden wir erst in 5 Jahren oder so wissen.
Aber werd doch mal konkret. Also Neural Shaders sind ja letztendlich Shader-Programme, die was mit AI zu tun
haben. Also Nvidia sagt im Grunde genommen, wir haben jetzt die Möglichkeit, aus den normalen Shadern heraus einfach zu sagen, hey, hier ist ein AI-Programm, schick das bitte mal zu den Tensor-Cores, die Tensor-Cores machen das, geben das Ergebnis zurück an die Shader und die können damit dann irgendwie umgehen. Und das soll halt Möglichkeiten liefern für Spiele, einfach nativ, wenn man so will, AI-Programme im Gaming-Code zu haben und über die Grafikkarten laufen zu lassen.
Ich höre auch die ganze Zeit schon, das, was wir gerade besprechen, steht ja noch unter NDA bis heute Mittwoch. Wir nehmen ja nämlich vor dem Mittag auf, bis heute Mittag 15 Uhr. Und dein Nachbar scheint ja gerade drauf und dran zu sein, einen Blick auf deinen Monitor zu werfen, weil er sich durch die Wand oder die Decke arbeitet. Es hat mir lange nicht mehr, aber nur zur kleinen Erklärung für alle, die zuhören und sich fragen, was bei Fabian da los ist.
Ja, hört man das? Ich dachte eigentlich RTX, Nvidia Podcast, Voice-Gedöns, also die AI-Shader, die habe ich ja noch nicht, aber ich mach mal hier die Unterdrückung ein bisschen höher.
Ja, wollen wir mal sehen, was deine alte Auslauf-Ader-Karte da noch zu leisten imstande ist. Nvidia hat ja auch ein paar Beispiele genannt, was sie damit konkret machen wollen. Was wollen sie denn damit machen in Zukunft? Stichwort Haare, Stichwort Texturen.
Ja, Nvidia Hairworks ist back, würde ich sagen. Ja, also das sind Sachen, die haben sie in einem Blogbeitrag schon direkt zur CES im Grunde genommen mal irgendwo rumgeworfen mit einem neuen RTX Framework, weiß ich nicht, für Entwickler, dass sie natürlich dann aktiv implementieren müssen, aber sie haben dann halt eben die Möglichkeiten, ganz viele Dinge, zum Beispiel eben Haut, Haare, Gesichter, über diese Neural Shader eben mit einem AI-Modell zu entwerfen. Ich glaube, das mit den Gesichtern hatten sie schon ein bisschen breiter gezeigt, oder? Dass man da dann halt im Endeffekt jetzt generative AI nutzen kann, um die Gesichter realistisch und die Animation dieser Gesichter möglichst realistisch aussehen
zu lassen. Also im Endeffekt müssen all diese Aspekte nicht mehr vom Entwickler vollumfänglich alles fertig vorbereitet sein, mit Texturen, man weiß einfach, wie sich Haar oder die AI weiß, wie sich Haar verhält, kriegt sicherlich dann irgendwelche Parameter von der Engine mitgeteilt, ich stehe jetzt mitten im Wind oder gerade nicht, und dann tut das halt einfach.
Also Genau, also es geht im Endeffekt darum, dass man als Entwickler, wenn man einmal diese Technik implementiert hat, also diese neuen AI-Techniken, die alle unter dem RTX-Schlagwort laufen, dann muss man sich weniger mit Feintuning von Einzelfällen beschäftigen, was ja zum Beispiel auch mit Raytracing schon ganz genauso ist. Wenn man einmal Raytracing drin hat, dann muss man nicht mehr irgendeinen Entwickler abstellen, der über die gesamte Spielwelt läuft, um irgendwo Lichtquellen hinzusetzen und Schatten zu setzen, sondern es passiert halt einfach. Und das bedeutet aber natürlich, dass dieser initiale Aufwand, dass das in die ganzen Engines reinkommen muss, erst einmal gemacht werden muss. Und dann ist natürlich die Frage, wann passiert das? Wenn das jetzt neu ist, wenn das erst bald von Microsoft mit DirectX unterstützt werden soll, das ist definitiv Zukunftsmusik. Interessante Zukunftsmusik, für die Nvidia auch immer verspricht, dass es weniger VRAM verbrauchen soll, als die händische Variante, bei der diese ganzen Daten quasi fertig in den VRAM geladen werden müssen und nicht von der GPU mehr oder minder in Echtzeit berechnet werden. Aber ich glaube nicht, dass wir davon in diesem oder im nächsten oder vielleicht sogar im übernächsten Jahr groß was sehen werden.
Aber gutes Stichwort, Microsoft hat angekündigt, dass es dieses Feature als Cooperative Vectors bald in Windows Einzug halten wird, in DirectX. Ja, ich meine, es ist ja wenigstens schön, dass wir hier schon zum Anfang einer neuen Generation oder eines neuen Gaming-GPU-Features die Zusage haben, dass es ein Standard werden wird. Ja. Ob es dann auch sofort von Entwicklern so oder, ja gut, Nvidia wird vielleicht auch viel daran setzen, dass bis es in Windows integriert ist, das Ding auch wieder mit dem eigenen Branding von Entwicklern zum Einsatz kommt.
Ja,
aber,
also im Endeffekt haben sie ja für sehr viele Sachen ihr eigenes Branding, das ist bei jedem Hersteller ja immer so. Die Frage ist natürlich, inwiefern nur dadurch, dass es in Windows dann halt drin ist, auch zum Beispiel AMD, was heißt zum Beispiel, wer denn sonst? Intel, ja, okay. AMD und Intel darauf zugreifen werden. Und inwiefern solche Sachen dann vielleicht, also ob Entwickler das dann wirklich standardisiert integrieren können und es dann auf allen Grafikkarten läuft, wenn AMD und Intel einen Pendant haben dazu irgendwann, was sie bestimmt haben werden, wenn das ein DirectX-Feature wird. Oder ob man da dann wirklich hingehen muss und das für jeden Hersteller einzeln implementieren muss, weil dann wird das, denke ich, wieder ein Clusterfuck.
Ja, und die große Frage ist, wie kompliziert ist es dann am Ende? Ne? Es verspricht ja dann wirklich, ich finde die Versprechen, die jetzt damit kommuniziert werden, sind erstmal großartig. Ich habe dann natürlich immer wieder Direct Storage im Hinterkopf, was es inzwischen ja auch in 5 oder lass es 15 Spiele sein, existiert und ja auch etwas ist, was schon mit Turing, glaube ich, gleich zu Anfang als RTX IO angekündigt wurde von Nvidia, parallel von Microsoft als Direct Storage, als Teil von DirectX. Und das hat sich ja weder das eine noch das andere irgendwie großartig bisher in der Spielelandschaft niedergeschlagen. Das wird alles mit der Zeit kommen und weiterentwickelt. Und vielleicht braucht es dann noch die nächste wirklich Next-Gen-Konsolengeneration, die da noch viel mehr von profitieren wird, könnte und dass man da den Reset hat. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache.
Es ist halt, also ich meine, es hören vielleicht viele Leute oder werden es, wenn sie es dann lesen, werden denken, ja, noch mehr AI, alles Blödsinn. Was ich gut nachvollziehen kann, wenn man sieht, wie Nvidia da mit Fake Frames das Marketing verhunzt, wenn man so will, beziehungsweise ich glaube, es wirkt halt schon auch so halt in unserer Enthusiasten-Bubble, wo das jetzt niemand mehr vor Vorteil nimmt, aber man muss ja fairerweise differenzieren und da dann sagen, dass das hier wirklich Themen sind, die generative KI sehr gut hinbekommt, auch jetzt schon. Also Bildbearbeitung, gerade einfach nur von 2D-Texturen, dass die dann besser aussehen, das funktioniert. Das funktioniert auch jetzt schon und da verspreche ich mir auch viel von, wenn das dann mal irgendwann flächendeckend genutzt wird. Und die Beispiele, die Nvidia zeigt, hier im Artikel sind jetzt ein paar drin, sie hatten auch schon zu CES irgendwo ein paar gezeigt, es gab einen Blogpost, den können wir vielleicht auch noch verlinken oder so. Das sieht auch alles an sich erstmal gut aus und wenn es hilft, bei gleicher Qualität oder besserer Qualität VRAM zu sparen und den Entwicklern das Leben einfacher zu machen. Ich meine, die Spiele-Engines, die werden immer größere Biester. Dann ist es absolut zu begrüßen.
Ja, Stichwort Texturen. Ich nenne jetzt noch ein anderes Stichwort, was ja dazu passt, sind ja die RTX Neural Materials, wo ein Entwickler in Zukunft eben nicht mehr hier ist, glaube ich, so ein Schmuckstück, was sie zeigen, ne? Irgendein Schmuckgegenstand oder ein Kerzenleuchter, wo er nicht mehr hochauflösende Texturen vorhalten muss, um diesen Metalleffekt perfekt abzubilden, sondern über diese neuralen Shader eben ja, der GPU mitgegeben wird, das Wissen über, was es da darstellen soll, nämlich einen glänzenden, metallenen Gegenstand. Und Nvidia sagt dann, okay, wir haben ja einmal links das Beispiel mit 74 Megabyte, brauchen die Texturen da. Und es sieht nicht so doller aus, würde ich sagen. Und mit 16 Megabyte habe ich dann RTX Neural Material, also mit ein Drittel des Speicherverbrauchs habe ich ein besseres Ergebnis.
Ja, also das Versprechen ist im Endeffekt, dass man damit Filmqualität erreicht, was die Materialien angeht, also so wie man das von CGI oder vielleicht hochwertigen Animationsproduktionen kennt. Das Problem ist halt, wenn man Materialien, also Oberflächen, hat, die nicht einfach nur stumpf matt sein sollen, wie zum Beispiel ein Stein. Oder Holz oder was auch immer, sondern da dann halt irgendwie zum Beispiel Samt oder halt glänzendes Metall oder einen Edelstein, wo man halt so durchschimmern kann. Das ist extrem aufwendig, schwierig und auch einfach rechenintensiv, das über eine klassische Art und Weise zu berechnen, weil man da sehr, sehr viele Tricks, wenn man so will, anwenden muss, damit das Material entsprechend erscheint. Und das braucht natürlich dann entsprechend viel Platz im V-Raum, weil man da dann eben mehrere Ebenen dieser Textur bereithalten muss. Und wenn die Grafikkarte das quasi in Echtzeit machen kann, über ein neurales Modell, das vorher trainiert wurde, ja, also es klingt alles sehr vielversprechend, aber mehr ist es halt aktuell nicht. Und es wird wahrscheinlich auch noch dieses und nächstes Jahr einfach nur sehr vielversprechend klingen, ob es dann auch so sein wird. Abwarten.
Kommen wir mal zu den Hardware-Verbesserungen, wobei du ja schon gesagt hast, auch diese Neural Shaders setzen sicherlich voraus, dass in Blackwell da irgendwas auf Hardware-Ebene passiert ist. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Wir brauchen dafür Tensorkerne, weil diese Neural Shader dann eben an die Tensorkerne weitergegeben werden. Optimalerweise hat die Grafikkarte Tensorkerne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da wieder eine Backdoor gibt für die Grafikkarten, die das nicht haben, wobei auch AMD jetzt ja da Richtung AI-Einheiten geht mit der neuen Generation und vielleicht kommt es dann wirklich auch nur für solche
Grafikkarten. Also man kann es bestimmt auf allen Grafikkarten machen. Das Problem ist halt nur, dass diese Berechnungen, die Tensorkerne mit niedriger Präzision machen müssen, können, von den Shadern dann halt in Single Precision gemacht werden müssen und das wird also nicht schneller, nur weil die Shader stärker sind und dann dauert das halt 10-mal so lange. Also wenn man halt sagt, mir reicht die 10-fache Latenz, dann ja, aber wird halt in der Praxis für Echtzeitanwendungen nicht funktionieren.
Precision hast du schon angesprochen. Die Tensorkerne, fünfte Generation, war irgendwie naheliegend. Mit jeder neuen Generation wachsen die Tensorkerne um eine Generation an. Bei gleicher Präzision sind die nicht schneller geworden. Aber sie können jetzt statt FP8 auch mit halber Genauigkeit, nämlich sogar FP4 umgehen und sind dann doppelt so schnell.
FP8 ist schon ein Viertel genau. Also
aber
Sie können jetzt mit 16. Genauigkeit rechnen.
16, richtig, du hast recht. Ja.
Oder? Bin ich blöd?
Nee, ein Achtel.
Achtel, ja, ich müsste es Achtel sein, ne? Also Single Precision wäre 32, dann ist halbe Genauigkeit 16, aber dann müsste doch Viertelgenauigkeit Achtel sein.
Ja, wir reden ja von einem Achtel.
Ja, und dann können wir, wenn wir jetzt auf 4 runtergehen, dann müsste das auch 16.
Lass uns mal zurück zum eigentlichen Kern dieses Abschnitts kommen. Wenn FP4 gefordert wird, geht das jetzt auch in Hardware überhaupt erstmals auf Blackwell und dann wird alles noch eine Ecke schneller.
Also genau, FP4 ging bisher auch schon, aber halt nicht schneller als FP8 und jetzt geht's schneller.
Ja. Ja. Das war's aber bei den Tensorkernen. Ich scroll ein Stück nach oben. Raytracing-Kerne haben wir jetzt die vierte Generation. Richtig? Richtig. Mhm. Die kann mal wieder doppelt so schnell feststellen, ob ein Strahl ein Polygon trifft. Wie in jeder Generation macht sie diesen Schritt. Das heißt nicht, dass Raytracing-Faktor 2 zulegen wird, weil es steckt ja noch etwas anderes in dem ganzen Prozess. Aber ja, da gibt es eine Verbesserung. Und das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wieder dazu führen, dass Blackwell in Raytracing-Lasten schneller sein wird als ADA. Aber es hat nicht diesen dieses Killer-Feature, was mit ADA eingeführt wurde, nämlich das Shader Executive Reordering.
Execution. Ja, also das
ja, genau, ja, hier steht noch Executive. Da muss ja noch mal jemand Korrektur lesen. Bis 15 Uhr. Aber das soll auch doppelt so schnell geworden sein. Das ist ja das Killer-Feature, was allen älteren RTX-Grafikkarten in Path-Tracing-Spielen eigentlich auch schon das
gibt. Also den 20ern und den 30ern. Ja, das bedeutet genau. Im Endeffekt, dass sich die Grafikkarte ein Stück weit selber aussuchen kann, in welcher Reihenfolge sie bestimmte Operationen durchführt, um sie halt klüger anzuordnen, sodass sie besser ausgelastet wird.
Ja.
Ja, genau. Also ich meine, im Endeffekt ist das halt nur so ein bisschen Nummern nach oben schrauben, das geht schneller, das geht schneller, das geht schneller. Wirklich architektonisch, vom fundamentalen Layout her, hat sich tatsächlich diesmal dann aber auch was getan, was die SMs angeht. Die waren ja mit Ampere und Ada Lovelace so aufgebaut, dass jeder SM vier Shader-Partitionen hatte. Das ist auch immer noch so. Und diese vier Shader-Partitionen, die haben sich zusammengesetzt aus 16 eindeutigen FP32-Shadern und dann nochmal 16 FP32-Shader, die aber alternativ auch INT32 konnten. Das heißt, die Grafikkarte konnte sich in jedem Taktzyklus aussetzen, ob sie 32 FP32-Operationen durchführt. Das sind die normalen Berechnungen, die man in der Computergrafik hauptsächlich braucht, also Fließkommazahlen mit einfacher Genauigkeit. Oder sie konnte sagen, ich mache diese 32 Fließkomma-Operationen mit einfacher Genauigkeit, weil es geht immer nur 32, weil Nvidia-Grafikkarten das so aufbauen, das ist ein Warp. Ich mache die in zwei Taktzyklen auf nur einer Hälfte der Shader und mache dafür auf der anderen Hälfte der Shader in diesen zwei Taktzyklen 32 INT32-Operationen. Mhm. Das ist gekommen von Turing. In Turing war es so, dass man zwei getrennte Shader-Gruppen hatte. Man hatte 16 INT32 und 16 FP32. Das hatte aber das Problem, dass INT32-Operationen in Spielen viel, viel seltener auftreten als FP32-Operationen. Mhm. Nvidia hatte damals bei Turing gesagt, ungefähr auf drei FP32-Operationen kommt eine INT32-Operation. Also es war irgendwie so das Verhältnis von 20-40%. Je nach Spiel. Ja,
das ist eine 1-zu-1-Aufteilung im Chip natürlich.
Und da war die 1-zu-1-Aufteilung blöd. Also zum einen hat das Turing zwar dazu verholfen, dass man pro T-Flop eine sehr hohe Gaming-Leistung hatte, weil die FP32-Shader sich nicht mehr mit INT32 rumplagen mussten, weil das ausgelagert wurde auf externe Einheiten, aber auf die Chipfläche bezogen, war es natürlich Blödsinn. Die Hälfte der Shader, wenn man so will, ich meine, es sind keine Shader, weil sie keine FPs sind, aber halt die Hälfte der Alus, wenn man so will, in 70% der Fällen brachliegen zu haben, weil es diese Operationen nicht gibt. Deswegen hat man zu Ampere hingesagt, okay, dann können die INT32-Shader jetzt auch FP32.
Das hatte ja dazu geführt, dass die Anzahl der angegebenen FP32-Shader dann, ich glaube, als ganz kurz bevor es dann auch offiziell wurde, so explodiert ist.
Verdoppelt wurde, genau. Ja, was das Problem hatte, natürlich die Rechenleistung, also die T-Flops, die theoretischen wurden verdoppelt, die Rechenleistung in Spielen aber natürlich nicht, weil jetzt wieder ein Teil dieser Teraflop-fähigen Shader, wenn man so will, sich um die Interoperationen kümmern musste.
Ja.
Naja, und was hat man jetzt mit Blackwell gemacht? Man hat alle Shader zu INT32 befähigt. Die können jetzt alle FP32 und INT32. Und jetzt fragt man sich, warum?
So,
weil,
let's wait and
see. Also aus Gaming-Perspektive macht das keinen Sinn, denn wie gesagt, 30% haben wir nur INT-Anteil. Also wenn überhaupt, wenn auf drei FP32-Berechnungen eine Integer-Berechnung kommt. Das heißt, das bisherige Layout hat da eigentlich ausgereicht. Man hat aber jetzt die Möglichkeit, tatsächlich INT doppelt so schnell zu beschleunigen. Das heißt, wenn man irgendeinen Workload hat, die nur Integer-Last hat, dann geht das deutlich schneller. Und im AI-Bereich findet man solche Workloads.
Naja.
Das heißt, man hat im Endeffekt die Architektur dahingehend angepasst, dass man AI-Workloads potenziell auch über die normalen Shader besser beschleunigen kann. Aber für Spiele erwarte ich mir von diesem Umbau, wie schon gesagt, gar nichts.
Sehen wir auch in den Benchmarks gleich noch. Fliegen wir noch über die weiteren Anpassungen. Ja, offiziell bestätigt jetzt. Ich glaube, das wurde noch nicht genannt. Doch DisplayPort 2.1 wurde, glaube ich, schon genannt. HDMI war noch offen.
Da ist noch aufgetaucht bei, sorry, dass ich jetzt wieder reingrätsche. Ja. Bei DisplayPort ist noch aufgetaucht. Da gibt es aktuell so eine kleine Debatte. Es gibt ja DisplayPort 2.1 A und B. Und die ganzen Boardpartner, die listen ihre Grafikkarten wohl nur mit 2.1a und Nvidia die Founders Edition mit 2.1b.
Ich muss jetzt aber auch sagen, mit UHBR 2040, was dann wieder alles dahinter steckt, bin ich jetzt auch aktuell überfahren.
Ich bin auch überfahren, aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass 2.1b einfach nur bedeutet, dass es längeres Kabel möglich ist, weil es ein aktiver Anschluss ist oder irgendwie sowas. Aber vielleicht wird sich da noch was ergeben. Da muss man noch mal nachschauen.
Es gibt jetzt auf jeden Fall nicht mehr nur 1.4a, sodass man bei UHD mit ein bisschen mehr Hertz direkt auf die Kompression setzen muss. Mhm. Also ja, da hat sich in der Tat was getan. Und HDMI bleibt aber bei 2.1, wäre jetzt aber auch echtes Wunder gewesen, ja, wenn Nvidia da schon 2.2 nutzt, was ja auch zu CES erst angekündigt wurde. Mehr Videoeinheiten, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Und auch schon, dass Nvidia da klassifiziert nach der Klasse und nicht nach dem Chip, denn die 5090 bekommt im Desktop erstmals 3 Encoder, also NVENC-Einheiten, aber die 5090 im Notebook auch, obwohl die ja den kleineren Chip nutzt, der es im Desktop nicht bekommt. Das heißt, zumindest GB202 und GB203 haben beide 3 Video-Encoder, aber im Desktop kriegt es halt nur die Grafikkarte mit dem GB202 und dem Notebook dann auch die 40. Nein, um Gottes Willen, zweimal schon. Bei dreimal, weiß ich nicht, verlose ich auch noch meine private Tasse. Also, ich weiß jetzt, aber die will ja vielleicht auch keiner mehr haben. Insofern ziehe ich das Angebot zurück. Das habe ich mich selber abgehangen. Aber
also Nvidia, ja,
da haben sie halt auch wieder ausgebaut.
Nvidia diskriminiert die Grafikkarten diesmal auch tatsächlich sehr, sehr differenziert über die Anzahl der Video-Engines fürs N- und Decoding. Mhm. Bei Ada Lovelace war es noch so, dass, glaube ich, alles ab der 70 oberhalb zweimal NVENC und einmal Decoding hatte. Und diesmal ist es halt wirklich, ne, die 70 hat beides einmal jetzt nur noch. Ich glaube, ich bin mir echt sicher, dass die 4070 zweimal hatte.
Warte, jetzt wilde Gesuche los.
Das lässt du jetzt nicht auf. Das muss ich jetzt kurz nachschauen hier.
Ich weiß es natürlich, aber ich gucke jetzt nach,
was du rausfindest. Okay, ich wollte Nvidia nämlich auch nicht zu Unrecht Schelte geben. Die 70, die war damals schon die Karte unter der Krüppelgrenze. Die hatte nur einmal beides. Das ist so geblieben. So, aber ab der 70 Ti hatten sie zweimal und das bleibt auch so. Die 70 Ti hat zweimal Encoding und einmal Decoding. Neu ist damit jetzt bei der 5080, dass sie zweimal Decoding hat und bei der 5090 neben zweimal Decoding sogar dreimal Encoding, genau.
Desktop.
Und zweimal Decoding, das ist tatsächlich bei den GeForce-Karten neu. Das gab es noch nie, das hatten bisher immer nur die Profikarten. Mhm.
Weitere Gaming-Benchmarks. Jetzt sind wir da gelandet, wo wir ja auch noch hin wollten. Nvidia hat noch ein paar Benchmarks gezeigt. Viele, also auch wieder zu allen vier Karten, 5090, 5080, 5070 Ti und 5070, immer im Vergleich zum jeweiligen Vorgänger. Viele Vergleiche immer mit DLSS4, was jetzt ja zu Anfang für Nvidia wieder gleichbedeutend ist mit inklusive Multi-Frame Generation, also drei statt nur einem künstlichen Zwischenbild. Ich erinnere mich an so viele Episoden aus dieses Podcasts in den letzten 100, wo wir davon gesprochen haben, dass DLSS 3 ja nicht gleich Frame Generation ist. Und so ist es hier ja auch wieder, weil wir wissen ja, alle DLSS 4 Verbesserungen außer Multi-Frame Generation bekommen auch die alten GPUs. Aber ja, auf den ersten Folien, weil jetzt ja auch dieses DLSS 4 natürlich erstmal durchgedrückt werden muss, so als ist gleich Multi-Frame Generation inklusive auf den neuen Modellen. Ist das ja dann eigentlich, ja, ist es halt auch, ne? Nur dort.
Ich wundere mich tatsächlich, warum Nvidia das überhaupt für die älteren Grafikkarten rausgibt. Also sie hätten das bestimmt irgendwie so verargumentieren können, dass es nur auf den neuen läuft, whatever.
Ja, aber
nach wie vor verwundert, dass sie das bis zu RTX 20 freigeben, die ganzen Verbesserungen. Naja. Ja. Aber die Benchmarks.
Genau, und es gibt aber jetzt zwei weitere Benchmarks, je Grafikkartenduell, ohne diesen Frame-Generation-Einfluss, nämlich Resident Evil 4 mit Raytracing ohne DLSS-Einfluss und Horizon Forbidden West mit DLSS-Super-Resolution demnach ohne, also muss man jetzt einfach draus schließen, weil wieder 3
noch 4 hintersteht. Das Spiel hat kein Raytracing und kein Frame-Generation.
Ja. So, und was sehen wir da? Lieber Fabian, mit deinem Lineal am Bildschirm. Wir hatten keine Zeit mehr im Vorfeld hier mit Linealen in irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen rumzuhantieren.
Also ich meine, bei der 5090 hatten wir ja letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass wir, dass wir den Vergleich hatten mit Cyberpunk, dass wir den Vergleich hatten mit Far Cry. Und da schließen sich jetzt hier Resident Evil 4 und Horizon Forbidden West 1:1 an. Beide legen anscheinend, wenn man Frame-Generation-Szenarien ausklammert, um 30% zu.
Auf der großen
5090. Auf der 5090. Und ich glaube auch nach wie vor, das ist die Richtung, wo es halt hingehen wird. Die 5090 ist 30% schneller als die 4090. Sie verbraucht auf dem Papier auch 30% mehr. Das heißt, sie hätten eine Stagnation bei der Effizienz. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie die 575 Watt wirklich abruft, weil das wäre wirklich absolut lächerlich dann. Aber wir schauen mal. 30%.
Gut, aber auch hier zeigen sich jetzt nicht, und wir haben sie jetzt ja auch gerade nicht besprochen, gut, Raytracing, haben wir gesagt, könnte besser sein, aber hier, also es zeigt sich hier kein krasser Architektureffekt in den
Leistungsdaten. Also vor allem, weil Resident Evil ist ja nicht mal DLSS aktiv, das heißt, man kann da nicht mal mehr argumentieren, dass die Grafikkarte ihre Power nicht ausspielen kann, weil halt intern mit Full HD gerendert wird. Das ist natives 4K und sie legt trotzdem nur um 30% zu.
Ja.
Also klar, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, das ist ein CPU-Limit. Ich weiß jetzt nicht, was sie da für eine CPU verwendet haben, steht gerade nicht drunter, aber glaube ich auch nicht. Also warum sollten sie ihre Grafikkarte im CPU-Limit präsentieren in ihren eigenen Benchmarks? Hm. Gut. Und das ist noch vergleichsweise gut. Okay, die nächste Folie hier mit DLSS on, DLSS off überspringen wir jetzt. Das ist wieder lächerlich, diese Vergleiche. Ja, okay. Wobei, man kann ihnen noch eins reinwirken. Zum Beispiel sieht man hier bei der Folie danach, wo sie die Latenz neben den FPS zeigen. Und zwar mit DLSS aus, was heutzutage niemand machen würde, und DLSS komplett an mit MFG. In Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077, Black Mesa Wukong und Alan Wake 2. Und da sieht man, die Balken explodieren förmlich. Es geht von unter 50 FPS auf 250 oder mehr FPS. Und rechts daneben hat man das Latenzdiagramm. Und wenn man fünfmal so viele Frames hat, dann sollte die Latenz ja auch ein Fünftel so groß sein, oder? Ja, mit MFG ist das halt eben nicht der Fall. Am schlimmsten ist es zum Beispiel in Star Wars Outlaws oder in Alan Wake 2, wo man gerade mal die halbe Latenz erreicht. Und das Problem ist ja, die erreicht man auch schon mit einfach Frame Generation. Weil man dann ja Reflex zuschaltet und über DLSS ja auch mehr Frames bekommt, über das Super Resolution, das ist also noch okay, aber schon da einen Disconnect. Mit MFG sinkt die Latenz nicht weiter, sie steigt sogar noch. Das heißt, der Disconnect wird noch größer und deswegen haben wir hier auch in keiner Situation den Fall, dass sich die Latenz fünftelt. Mhm. Und ich glaube, das wird bei diesem Feature das große Problem werden, das wir dann in den Tests auch sehen werden, beziehungsweise in den Tests ist es, glaube ich, schwer vermittelbar, weil es halt wirklich. Also man kann es in Videos halt nicht darstellen. Man sieht ja die Latenz in Videos nicht. Das wird dann halt schwierig. Auf der anderen Seite, jetzt halte ich mich daran wieder auf, aber auf der anderen Seite gibt es ja aktuell jetzt wieder schon die Schlagzeilen, dass dieser eine Frame Generation Mod auf Steam, Lossless Scaling, hast du davon schon mal gehört? Das wieder durch die Decke geht, weil das jetzt auch Frame Generation mit Schlag mich tot Fake Frames anbietet.
Das konnte ja schon 3.
Jetzt kann es noch mehr. Und auf der einen Seite denkt man sich ja als Technik-Enthusiast, der da drauf blickt, what the hell, die Latenz wird da ja nicht mal mit Reflex kompensiert oder sonst irgendwas. Die Latenz wird einfach komplett ins Jenseits Und das geht aber trotzdem durch die Decke. Und so viele Leute nutzen das und schreiben da positive Rezensionen. Also auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, ja, für den Otto Normal Casual Gamer scheint das Thema Latenz komplett irrelevant zu sein. Und kommend von den Konsolen, wo man die 30 FPS Latenz gewöhnt ist, mag es das vielleicht auch sein. Ich krieg da halt einen Kraus, wenn ich dran denke, von FG auf MFG zu gehen, wo ich bei FG schon mit der Latenz hadere. Aber oder wir sind da offensichtlich nicht der Maßstab.
Kommen wir mal zum Maßstab der 50-80 Benchmarks. Da gibt es die gleichen Benchmarks. Du hast dein Lineal gezückt im Vorfeld und hast gesagt, das sind so 15% mehr Leistung ohne den FG zu MFG Einfluss.
Ja, es ist traurig.
Das ist ja mehr als sie an. Ja, es ist aber da immerhin mehr als sie an Ausführungseinheiten zulegt. Wo man in dem Fall ja dann schon sagen könnte, und das wird sich auch bei der 5070T und der 5070 wiederholen. Irgendeinen Effekt haben wir da schon aus dem Wechsel der Architektur oder aber möglicherweise in den Spielen dann aus der deutlich höheren Speicherbandbreite.
Ja, genau. Also wenn halt das ganze Ding ein bisschen breiter wird und vielleicht bei der IPC sich ein ganz bisschen was tut, wegen warum auch immer. Ich meine, es gibt ja Detailverbesserungen, die möglich sind, die Nvidia gar nicht so unbedingt marketingträchtig ausschlachten kann auf den Folien, die trotzdem passiert sind und wir eine höhere Speicherbandbreite haben. Aber ich meine, ein Sprung von 80 zu 80 von 15%, den wir jetzt in diesen beiden Beispielen hier sehen, einmal nativ 4K mit Raytracing, einmal DLSS ohne Raytracing, in beiden Fällen sind es 15%.
Ja.
Also, ich meine, vielleicht muss ich mal eine Historie anstellen, aber ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist der kleinste 80er-Sprung, den wir jemals hatten.
Und 70 Ti sind dann, sind es 20, Richtung 20% abgemessen über einen dicken Daumen und bei der 5070 ungefähr der gleiche.
Ja, genau, also die beiden liegen immer.
Wenn ich mich erinnere, hatten die ja auch nicht um 5, sondern um 8% oder 7% an Ausführungseinheiten zugelegt. Ja, also den kleinsten Sprung macht demnach pari pari die 80. Und klar, dann gibt es daneben auch die vielen Balken, die dann eben DLSS Frame Generation mit Multi-Frame Generation vergleichen. Und dann haben wir halt überall den Faktor 2x plus. Ganz witzig noch, hast du vorhin entdeckt, auf der Folie RTX 5070 Ti zu RTX 4070 Ti. Ja, da müsste in Indiana Jones in WQAD ist es in dem Fall mit Full Raytracing, müsste der Balken eigentlich bei, ja, der müsste oben rausschlagen, weil der Faktor da 2,9-fache Leistung ist, weil die 5070 Ti hatte ja nur 12 GB Speicher und die gehen da aus. Ja, und die neue hat ja 60.
Aber die haben den Balken der 40er Karten immer auf 1 skaliert, deswegen fällt das nicht so auf, aber es würde definitiv der VRAM sein, der hier dafür sorgt, dass der Sprung besonders groß ist. Naja, aber ich meine, das ist halt jetzt bei der 80, ich meine, wir hatten das letzte Woche schon, das ist halt nur die halbe 90. Und wenn man jetzt hier die Benchmark sieht mit, ja, sie legt nur 15% zu, dann ist es natürlich umso einfacher zu sagen, ja, das ist eigentlich keine 80, das ist die 70 Ti, die es mal direkt als 70 Ti gab und nicht als verkappte 80, 12 Gigabyte. Oder ich meine, es gibt diese Vergleiche, wo man sieht, wie die 70er oder wie die 80er Klasse skalieren zum Topmodell, was den Shader-Ausbau angeht. Wo man dann sieht, dass inzwischen, dass eine 80 früher halt mal 90% des Topmodells war und inzwischen halt nicht mal mehr 50. Auf der einen Seite verstehe ich das. Ich meine, Sprünge von 14% sind bedauernswert. Das ist nicht schön. Das begeistert niemanden. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, dass diese Vergleiche über die Teraflops oder die Shader natürlich wenig zielführend sind, wenn man sieht, wie unfassbar schlecht Grafikkarten wie die 5090 oben raus skalieren. Oder bei der 4090 zur 4080 das jetzt halt schon der Fall ist, wo die Hälfte der Teraflops, die da hinzugefügt werden, nicht mehr ankommen.
Genau, das haben wir ja gerade schon auch in den Benchmarks gesehen. Die kleinen Karten zeigen versus Datenblattwachstum offensichtlich geschwindigkeitspositive Zuwächse in der Geschwindigkeit und bei der großen sieht man es halt nicht, auch jetzt nicht in den neuen Benchmarks.
Und dann kann man jetzt sagen, ja, ich hätte aber gerne eine 5080, die größer ist, die stärker ist. Auf der anderen Seite verbraucht das Teil jetzt schon 360 Watt, was man eigentlich auch nicht haben will. Und wenn man halt sieht, dass es diesmal keinen signifikanten Node-Shrink, wenn überhaupt, gegeben hat, dann ist das auch relativ einfach erklärt und dann wäre eine 5080 nur mit einem größeren Die möglich gewesen, eine 5080, die diesen Namen, wenn man so will, verdient hätte. Und dann ist wieder die Frage, die hätte Nvidia nicht zum gleichen Preis gebracht, sondern da hätten sie die Marge gehalten. Also ich will Nvidia in dem Fall nicht in Schutz nehmen, aber es ist halt einfach, also die Zeiten, wo man halt erwarten konnte, dass eine 80 aus dem Stegreif das vorherige Topmodell dahin schickt, wo der Pfeffer wächst oder was. Das haben wir, glaube ich, einfach nicht mehr. Vor allem nicht mehr zu Preisen, die man da attraktiv findet.
Ja, was ich trotzdem auch hier nochmal ansprechen möchte, ist natürlich, dass das Feature-Set wächst. Multi-Frame-Generation, ja, und auch Frame-Generation sehen wir ja und auch Wolfgang bis heute kritisch, weil es eben nicht, es ist eine andere Art Frame als der mit oder ohne Super-Resolution gerenderte. Ja, trotzdem haben sie da natürlich noch etwas on top gepackt, aber wir werden dann in den Tests sehen, wie es aussieht, wenn man diese Technologie nicht nutzen kann. Und da gibt es ja Gerüchte jetzt. Offizielle Aussagen gibt es ja nicht. Marktstart für 5090 und 5080 ist der 30. Januar. Und Gerüchte sagen jetzt, dass die 5090 in den Tests den Anfang machen wird am 24. Das ist kommende Woche Freitag. Und die 5080 Modelle, die zum UVP veröffentlicht werden, das müsste dann ja die Founders Edition von Nvidia und die, ja, meistens hat ja auferlegt jeder Hersteller ein so Modell, was dann zum UVP, in dem Fall 1.169 € oder 999 US-Dollar vor Steuern angeboten wird, deren NDA fällt wohl am 29. Hatte gestern Videocards berichtet und die teureren Modelle dann mit Marktstart beider Klassen am 30. Wie siehst du das? Die 90, ja gut, die macht den Anfang, die setzt erstmal den Benchmark.
Ja, also ich meine, man muss da halt vorsichtig sein, weil es natürlich jetzt, also das habe ich in der News schon geschrieben, der erste Schluss aus, die 90 zuerst und dann kommt die 80 am Tag des Marktstarts und jetzt hatten wir gerade schon, die wird wahrscheinlich relativ enttäuschend werden. Suggeriert natürlich, ja, diese Grafikkarte soll dann getestet werden, wenn sie schon erscheint, damit die Leute sie einfach kaufen, ohne den Test zu lesen, weil sie offensichtlich nach dem Test diese Grafikkarte nicht mehr kaufen würden. Auf der anderen Seite hatten wir ja lange Gerüchte, dass eigentlich die 80 anfangen soll. Was sich mir dann aber auch nicht erschließt, wenn man auf die Leistung jetzt hier blickt. Auf der anderen Seite soll es nur daran gescheitert sein, dass Nvidia das finale BIOS erst Ende Dezember an die Partner rausgegeben hat und die das jetzt einfach nicht mehr rechtzeitig hinbekommen von der Zeitplanung her. Es ist seltsam, ja. Aber natürlich wird es dazu führen, dass sich Leute, die sich dann zum Release-Tag eine 80 kaufen, dass das keine so fundierte Entscheidung sein wird, wie sie hätte sein können.
Ja, wobei der Test ja einen Tag vorher erscheint, laut geupdateten Zeitplan. Allerdings nur für die Einstiegspreis-Modelle.
Ja, ein Tag. Modelle. Ja, ein Tag ist ein Tag.
Ja. Also gut. Sind 24 Stunden. Ja. Aber ich habe ja noch eine andere Frage, und zwar, was glaubst du denn preislich? Ne? Hm. Also die 5080 hatte jetzt ja insofern positiv überrascht, dass sie mit als halbe 5090 auch nur die Hälfte kostet und nicht 75%. Auch wenn du zu Recht schon angemerkt hast, gegenüber der Super ist das jetzt auch keine positive Entwicklung gewesen, weil mit der Super hatte dann ja Nvidia nach etwas über einem Jahr den extrem hohen Preis der bis dahin wenig beliebten.
Man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn diese Grafikkarte jetzt wirklich nur 14% mehr Leistung bringt und das suggerieren Nvidias eigene Benchmarks, ich glaube nicht, dass es in der Praxis dann viel besser sein wird, und diese Grafikkarte jetzt halt für 100 € mehr als die Super startet, gemäß UVP, dann wird sich halt auch das Preis, also das FPS pro Euro Verhältnis ohne MFG, das wird sich komplett auf der Stelle bewegen in dieser Leistungsklasse, in dieser Preisklasse.
Ja, aber meinst du nicht, dass dieser laut Gerüchten zweifach oder doppelt dieser gestaffelte, gelüftete, aufgehobene Embargo auf die 5080 bedeutet, dass auch Nvidia davon ausgeht, dass abseits der Founders Edition, da bleibt abzuwarten, wer sie wann, wie, wo überhaupt kaufen können wird, für wie lange und wann dann immer wieder, und diese Einstiegsmodelle, die, das sagt ja die Historie, jeder Hersteller anbieten muss, dass alles darüber hinaus und vielleicht auch das, was dann mit großer Stückzahl am Markt verfügbar sein wird, deutlich, deutlich teurer werden wird, weil die Partner eben auch sagen, naja, wir haben ab 2.329 € haben wir die 5090 aufwärts, 11.69 haben wir die 5080, müssen wir was machen, und dazwischen haben wir halt 1.160 €.
Ja. Da ist viel Platz.
Ersparnis, die wir abschöpfen können.
Also ich glaube, also zu der Staffelung der Termine selbst, ich glaube, das war doch die letzten Jahre, die letzten Generationen nicht unbedingt anders, oder? Das hatten wir doch häufiger schon so, dass MSRP-Modelle.
Ja, ja.
Ja, also natürlich ist Nvidia dann halt auch daran gelegen, dass in den Preis-Leistungs-Modellen erstmal die Modelle zum eigentlichen von Nvidia geplanten Preis antreten. Denn ich sehe jetzt schon Asus ROG Astral 5080 für 1600 Euro oder sowas. Und die willst du dann natürlich in keinem Preis-Leistungs-Modell haben, wenn sie erstmal jede RTX 40 unterbietet, was die FPS pro Euro angeht. Also.
Stichwort Custom Designs. Was wir noch nicht gesehen haben, ist die Tage jetzt, aber ich weiß auch nicht, ob wir bei allen schon alle Details gesehen haben, Modelle mit 2x12 Volt High Power. Das ist zum Glück nicht so gekommen, sage ich. Es gibt ein Modell von Zotac, das offiziell ab Werk mit 600 Watt läuft. Aber das ist ja dann auch diese ja erwartet seltsame Entwicklung, dass mit den 575 Watt Base Spec für die 5090 ja nur noch wenig Headroom bleibt. Ja, man hat noch den PCI Express Slot, insofern kann man ein bisschen über 600 Watt, könnte man gehen. Aber Stand jetzt ist die einzige Grafikkarte, die auch im Datenblatt dann sagt, ja, wir machen 600 Watt, also 25 Watt mehr, eine von Zotac. Also das hatten wir ja, glaube ich, so auch noch nie, oder? Dass eine Grafikkarte, das Topmodell auf den Markt kommt und alle die gleiche TDP bieten,
wie die, die Nvidia. Ich hoffe halt, dass das einfach darauf schon ein Fingerzeig ist, dass diese 575 Watt in Gaming-Szenarien einfach nicht anliegen.
Und die Taktraten dann unterschiedlich sind und die Grafikkarten damit auch unterhalb von 575 Watt dann mehr verbrauchen werden.
Also die Taktraten der 90, halt der 5090, die sind ja sowieso ziemlich niedrig, also auch niedriger als beim Vorgänger, niedriger als bei den anderen Grafikkarten, was bei so einem riesigen Chip nicht verwunderlich ist. Die takten in der Regel immer niedriger als die kleineren Chips. Also glaube ich schon, dass da noch Spielraum ist, aber entweder es gibt diesen Spielraum und die 575 geben das her, oder es gibt diesen Spielraum nicht und die 575 blicken sowieso nicht an, ich weiß es nicht, aber noch einmal, wenn sie 575 verbrauchen würde, dann wäre sie genauso effizient wie eine 4090. Das glaube ich auch nicht, dass sich da wirklich gar nichts tut. Also vielleicht schon, aber das wäre echt traurig. Und dann, ja.
Ich glaube, genug geredet über das Update zu
RTX 5000. Eine kleine Sache habe ich noch.
Oh, jetzt.
Und zwar hat Nvidia versteckt in dieser Präsentation, zu der wir diesen Artikel jetzt haben, noch mal was zur Founders Edition gesagt, zu diesem zwei-Slot-kleinen Design. Und zwar haben sie da so ein Schaubild, so einen kleinen Graphen gemacht, wie die Lautstärke wäre bei einem Two-Slot-Design mit zwei Axiallüftern oder bei einem Two-Slot-Flow-Through-Design.
Ja, das ist ja das Neue, wo beide Lüfter durchblasen.
Das wäre das Double-Flow-Through-Design. Und da zeigen sie eine deutlich flachere Kurve. Und ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur schematischer Blödsinn ist. Aber wenn man diese X-Achse verfolgt zu Power 575 und dann schaut, wo schneiden wir denn hier dieses Double-Flow-Through-Two-Slot-Design,
das neue
Design, dann landen wir bei so 2, 33, na, vielleicht auch nur 31 Dezibel. Also wenn sie es schaffen, mit der 5090 575 Watt in zwei Slots bei 32 oder 31 Dezibel abzuführen, das wäre wirklich krass. Das wäre
Sie haben da einen theoretischen Vergleich aufgemacht, weil sie ja das Vorgängerdesign mit dem einen durch unbehindert durchblasenden Lüfter nicht mit den 575 Watt oder mit den 450 Watt der letzten Generation verglichen haben, sondern ja, es bleibt, es geht da heraus auch noch nicht hervor, ob der, genau, sie haben halt den alten Kühler, der 3-Slot hatte, den haben sie da nicht in den Vergleich mit aufgegriffen, sondern sie haben einen hypothetischen 2-Slot-Kühler mit der heutigen TDP antreten lassen, wo man sieht, der schafft das ja auch gar nicht mehr, beziehungsweise viel zu laut. Aber was hier aus diesem Diagramm noch nicht hervorgeht, ist die Antwort auf die Frage, ist die neue 5090 im 2-Slot-Design mit diesem Double-Flow-Through-Kühler leiser, lauter oder gleich laut wie die alte, wie hieß sie jetzt? Single-Slot-Flow-Through?
Ja, also ich meine, wenn man diese Kurve auf 450 anschaut, dann wird da irgendwas, dann kommt da 6 oder 27 Dezibel raus, was eigentlich schon, also so leise ist eigentlich keine Grafikkarte, weil das unterhalb der Messtoleranz ist. Also wenn dieser Graph stimmt, ne, aber
Stichwort leise, Fabian. Ich greife ja immer gerne Worte auf, um dich vom Thema wegzulocken. Ja, ja. Leise, AMD. Ist es leise um die Radeon RX 9000? War es ja nicht, oder? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese, ja, die Nicht-Erwähnung der neuen Grafikkarten auf der Pressekonferenz, was ja weltweit für Gelächter, Kritik und rollende Augen gesorgt hat, dazu geführt hat, dass dann im Nachgang AMD probiert hat, mit Interviews ein bisschen gegenzusteuern. Sie haben dann ja erklärt, sie hätten einfach keine Zeit gehabt, um RDNA 4 Gebühren zu, ja, Gebühren vorzustellen. Das werden sie noch auf einem separaten Event machen.
Aber wann?
Heute ist der 15. Das hat es noch nicht gegeben. Gerüchte haben ja zuletzt gesagt, die Grafikkarten kommen am 21., 22., 23., 24. Da wurde, glaube ich, alles genannt. Das wäre ja noch nächste Woche vor GeForce RTX 5090. Jetzt gab es gestern das Gerücht, das wurde wohl verschoben. Dann hat sich AMD ja geäußert zu Performance-Leaks, die ja teilweise wirklich ernüchternd aussahen, haben gesagt, naja, alle Leaks, die wir vor der Messe gesehen haben, die waren ja noch auf Basis von Beta-Treibern, die Leistung ist viel höher, wo man sich natürlich wieder fragt, was bedeutet denn jetzt, hat AMD gesehen? Also zur Not habe ich auch, kann ich immer behaupten, die habe ich ja gar nicht gesehen und die meinte ich nicht. Dann gab es jetzt wieder Leaks, die gesagt haben, ja, die große 9070 XT, die ist irgendwie zwischen 5070 Ti und 5080 Super. Das wäre jetzt auch kein Leistungszugewinn gegenüber dem letzten Topmodell, aber immerhin nicht ganz so schlimm, wie man zwischenzeitlich mal gedacht hat. So richtig wissen wir nicht, wo wir stehen. Es gibt keine gesicherten Termine, es gibt keine gesicherten Aussagen zur Leistung. Das Einzige, was du noch drüber geschrieben hast, war ja etwas, was ja auch völlig absurd gewesen ist, dass sie ja keine Zeit hatten, in der Pressekonferenz über RDNA 4 oder FSR 4 zu reden, und dann haben sie auf dem Messestand in Las Vegas, ja, sie haben es nicht FSR 4 genannt, sondern irgendwie ein Forschungsobjekt, ja, ne? AI
Upsampling Research
Project.
Klar. So, aber auch irgendwie, also auch wie das wohl, also ich war nicht da, deswegen weiß ich es nicht aus erster Hand, aber die Berichte der Leute, die da waren, sich das angeschaut haben, meinten echt, da steht halt irgendwo hinten in der Ecke so ein Tisch rum und da steht nicht mal jemand dabei. Keine Ahnung, was da wie wo. Und auf Nachfrage hat dann jemand gemeint, ja, das wird wohl FSR 4 werden. Und da war es ausgestellt, wie es lief. Und während AMD im Livestream ja meinte, oder meinten sie das überhaupt, aber auf jeden Fall in der Präsentation zu den Journalisten vorab, das kommt irgendwann später dieses Jahr als erstes in Call of Duty. Und währenddessen steht es unkommentiert auf der CES im Showroom mit Ratchet & Clank Rift Apart. Und es hat aber einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das jetzt noch fairerweise hinterher. Sieht nach dem riesigen, gigantischen Sprung aus. Könnte das sein, was AMD dringend gebraucht hat, um die Lücke zu DLSS vielleicht nicht zu schließen, aber auf jeden Fall so klein zu machen, dass man wieder von einer Konkurrenz sprechen kann. Nur verstehe ich nicht, warum sie das dann halt nicht ausschlachten im Livestream. Videovergleich zeigen, hier, so sah es jetzt aus, so sah es früher aus, so sieht es jetzt aus, schaut euch das an, es ist geil, hätte doch funktioniert, oder nicht?
Ja, auch als Teaser, ne? Also AMD hat ja in der Vergangenheit gerne mal auf Pressekonferenzen oder Keynotes noch irgendeinen Ausblick gegeben. Und wenn sie nur gezeigt haben, Architektur, GPU-Architektur X läuft auf CPU-Architektur Y, hier ist ein Benchmark, man konnte zwar auch nichts draus lesen meistens, weil sie die Settings nicht genannt haben oder so. Aber in dem Fall hätte man ja sogar noch sehen können im Nachgang, wenn man es sich detailliert anguckt. Warte mal, Moment mal, das sieht doch einfach krass aus im Vergleich zu dem. Und dann hätten sie ja immerhin irgendwas in Aussicht gestellt. Jetzt haben sie es ja, sie haben es noch gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das geplant gewesen ist, den Rechner dahin zu stellen oder wirklich nach dem niederschmetternden Feedback auf diese Pressekonferenz dann wirklich alles in die Wege geleitet wurde, um halt über diese Interviews, die so ein bisschen Richtung Leistung deuten, haben sie auch gesagt, ja, das wird kein, ja, was haben sie gesagt, es wird keine 1.000-Dollar-Grafik.
Ja, sie hat immer, es wird keine 300-Euro-Grafikkarte, es wird keine 1.000-Euro- oder Dollar-Grafikkarte.
Ja, Dollar,
also irgendwo zwischen 300 und 1.000 Dollar. Kann auch sein, dass es dann über 1.000 Euro werden, ne? Aber, also ich glaube, da spricht einfach niemand miteinander. Ich glaube, die Leute, die diesen Stand aufgebaut haben, die Leute, die das entwickeln, die Leute, die das Marketing machen und die Leute, die die Präsentation auf CCS hielten, die haben einfach nie miteinander gesprochen.
Ja, und jetzt haben wir wieder so eine Gemengelage. Keiner weiß irgendwas. Natürlich überlegt man und spekuliert jetzt jeder sich die Welt schön. Also ich hoffe ja auch für einen Wettbewerb, zukünftigen, dass da was kommt, was gut ist. Ja, und dann hat man diesen FSR-Hub und sagt, ach, das sieht ja super aus, aber es ist halt nur ein Spiel, was man gesehen hat und auch gar nicht das, was angekündigt wurde. Und man hat irgendwelche Leistungsaussagen und denkt, ach, das könnte ja. Und man hat irgendwelche Preisaussagen, die, naja, wenn sie 349 US-Dollar versteuern kostet und 4070 Ti Superniveau erreicht, dann wäre das ja ein Angebot, wenn man nicht High-End UHD gib ihm Gaming betreibt. Aber kommt es so? Am Ende kannst du wieder nur enttäuschen. Es ist, ja.
Ja, ich meine, wir haben noch diesen schönen Spruch, AMD verpasst keine Chance, eine Chance zu verpassen, oder wie war das? Wobei ich inzwischen auch schon irgendwo den Hot Take gelesen habe, dass das, also aus der Argumentation heraus, dass das Marketing so schlecht ist, dass das niemals so geplant sein kann, und daraus dann zu schließen, das Marketing ist tatsächlich so geplant, dass man einfach nichts bekannt gibt, dass jeder Rätsel rät und man deswegen in aller Munde bleibt. Dass das quasi die einzige Möglichkeit war, dass man mehr über AMD spricht als über RTX, indem man so einen Auftritt hinlegt. Aber das glaube ich auch nicht. Also es ist natürlich lustig, aber...
Kommen wir zur Sonntagsfrage und dem Blick unserer Community auf beide Präsentationen zur CS. Du hast ja erstmal nach Schulnoten gefragt am Anfang, nämlich einmal nach der Schulnote für die Präsentation von Nvidia, wobei ich da nicht weiß, wer hat sich's denn wirklich angeguckt im Nachgang noch. Es waren ja nicht viele, die sich um 3.30 Uhr diese Präsentation angesehen haben, wo ja Jensen auch wirklich in dem Punkt, wo es um GeForce RTX ging, das waren ja keine 15 Minuten. Ich glaube, es waren 5 bis 10.
11 habe ich irgendwo gelesen.
Ja, dann waren es 11. Na gut, fair enough. Und die AMD-Präsentation war mit abends 20 Uhr am Vortag natürlich zu einer deutlich besseren Zeit. Schulnoten sind einhellige Meinung, oder? Also kopflastig bei Nvidia eher 1, 2 und 3 vergeben.
Ja, hauptsächlich 3, 2 und 4. Und bei Nvidia, bei AMD sind es halt 5, 4, 3, 6.
Ja, aber gut, so war es eben auch. Ich meine, wenn man was zu CPUs erwartet hat, dann hat AMD da mehr erzählt, aber ihr letztendlich ja auch mit Details gegeizt. Kommen wir gleich noch zum Abschluss dann dazu. Und dann hast du gefragt, von welchen Aspekten und GPU-Themen versprichst du dir am meisten? Multiple Choice, aber du hast mit maximal 3 ein Oberlimit an
Wobei ich meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, dass ich da jetzt umrechnen könnte, die Prozente, und herausfinden würde, dass man sich da nicht dran gehalten hat, aber das ist ja egal. 50% sagen, sie versprechen sich am meisten von RTX 50.
Das habe ich noch nicht mal
angeklickt, auch nicht.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht.
Weil ich habe angeklickt, den zweiten Platz, 45,6%, die sich am meisten von FSR 4 Super Resolution mit KIs upsampling. Same. Und dann den vierten Platz, DLSS 4 Super Resolution mit neuem Transformer-Modell. Also gar nicht dieses Multi-Frame-Generation, sondern wirklich die Neuerfindung, die zweite Neuerfindung des DLSS Super Resolution Upscaling-Algorithmus, den dann ja auch die alten Grafikkarten erhalten, der ja eine deutlich höhere Bildqualität
das waren auch meine beiden,
liefern soll.
Meine beiden Picks.
Echt? Unabgesprochen. Ja. Verdammt.
Also, weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass das im Endeffekt die größten Ankündigungen, also es ist halt schade, man erwartet halt geile neue Hardware und was bekommt man? Keine geile neue Hardware, geile aber neue KI-Modelle, wuhu, ne? Es ist natürlich, ich verstehe, warum man das nicht vielleicht besonders toll findet oder sich da nicht für begeistern kann, aber ich glaube, wenn man einfach nur schaut, was bringt Spielern am meisten Qualität und Leistung, dann sind das wahrscheinlich wirklich die beiden Entwicklungen, die da herausragend sind bei der CES dieses Jahr.
Ja, Platz 3 unserer Leser mit 38% war die RX 9000 Serie. Die habe ich eben auch nicht angeklickt, weil AMD hat nichts gesagt im Endeffekt, und diese Gerüchte über Gerüchte und dann Interviewhäppchen. Ich mache mir die Welt da auch gerade schön im Kopf, aber ich glaube, es wird am Ende nicht so, wie man sich das jetzt erhofft, werden. Und damit ist es kein damit verspreche ich mir da leider nicht mit am meisten auf einer Ebene mit FSR 4. Wobei auch da natürlich die Einschränkung, es muss ja erstmal kommen und dann auch in Spielen. Und trotzdem verspreche ich mir da potenziell am meisten. Ja. Wie schlimm wäre es, wenn FSR 4 nur für die Radeon RX 9000 und RDNR 4 erscheint? Das ist ja noch so ein Ding. Ne? Also in den Folien vorab wurde uns gesagt, und es gab ja auch einen Call dazu, das kommt, wir schneiden die Zöpfe ab, das wird einen deutlichen Sprung machen, das kommt nur für RDNA 4, weil wir haben da die KI-Einheiten ausgebaut, verbessert, optimiert, toller gemacht. Und dann stand ja auf den Folien, hatten sie ja noch erwähnt, dass das nur für, oder man konnte daraus, weil ja auch die 9060 schon erwähnt wurde, konnte man so ein bisschen rauslesen, weil auf, genau, der 9060 wurde erwähnt auf einer anderen Folie und auf der zur FSR 4 stand aber, das kommt für 9070 und 9070 XT. 9070 Series, deswegen hatten einige draus gelesen, das kommt ja nur für die großen RDNA 4 Grafikkarten. Und da wussten wir aber, nein, das kommt für die Architektur, kommt das. Es hat aber wieder so viel Verwirrung geschaffen und dann hat AMD ja das klargestellt im Interview, aber hat es jetzt ja dann öffentlich im Nachgang, obwohl sie sich im Vorfeld so klar geäußert hatten, nicht geschafft zu sagen, es kommt wirklich nicht für die Alten, sondern hat ja mehrfach gesagt, wir gucken uns das an und fänden es gut, wenn es auch noch auf den Alten, wenn wir es hinkriegen.
Also im Endeffekt wissen sie selber noch nicht, auf welchen Grafikkarten es laufen wird. Das wäre ja, jetzt das negative Takeaway. Das Positive ist, dass sie sagen, sie versuchen es auch auf den Älteren hinzukriegen, aber man muss ganz ehrlich sein, sie haben nicht gesagt, dass es passieren wird. Also sie sagen, sie wollen das und ist natürlich verständlich, vor allem wenn man nur 2 oder 3 neue Grafikkarten bringt, dass es dann auch auf den Älteren laufen soll. Natürlich würden die auch besonders davon profitieren, deswegen finde ich es auch gut, dass sie da hinterher sind. Aber man darf das, denke ich, nicht als Ankündigung verstehen. Also niemand sollte sich jetzt eine RDNA-3-Grafikkarte kaufen, weil er denkt, ja, irgendwann kommt dafür FSR 4. Also ich glaube nicht, dass sie da ihre Hand ins Feuer für legen würden.
Vielleicht haben sie doch den Shitstorm wieder anders eingeschätzt oder unsere Community ist in dem Zusammenhang einfach nur extrem tiefenentspannt, weil hier würden nur 14,8% der Teilnehmer an der Sonntagsfrage die Mistgabel in die Hand nehmen, wenn das nämlich nicht für die alten Grafikkarten rauskommt, weil sie das als Schlag ins Gesicht aller RDNA-3-Käufer ansehen würden. 30% haben immerhin gesagt, naja, gar nicht so schlimm, sondern gut, ne? Die müssen da was machen und jetzt opfern sie halt dieses Feigenblatt der Abwachskompatibilität, was eigentlich immer nur dazu gesorgt hat, dass FSR immer käsiger geworden ist. Und ja, die Mehrheit sagt, ich fände es ärgerlich, aber letztendlich mit Blick auf die Kausalität, wenn es dann so kommt, dann kann ich es nachvollziehen. 55%. Ja. Jungs und Mädels, macht hinne. Also nicht ihr Zuhörer, sondern bei AMD, dass es gut wird. Welche der neuen GeForce-Grafikkarten findest du konzeptionell gelungen? Fabian, es gab 4 zur Auswahl. Welcher hat das Rennen gemacht?
Ich habe die 5070 Ti ausgewählt und zwar als einzige.
Weil du erwartest, dass sie einen größeren Sprung macht als die 5080, den gleichen Speicher hat und damit die vernünftige
Wahl ist. Also ich glaube halt, ich würde mal behaupten, dass eine Grafikkarte über 600 Euro mit 12 GB 2025 relativ irrelevant ist. Also 5070,
Stichwort 5070.
Ja, würde ich niemandem mehr empfehlen. Kauf dir eine 4070, die reizt die 12 GB locker aus. Die Leistung, die 5070 mehr hat, die wird irgendwann krepieren, weil der Speicher nicht reicht. Die 5070 Ti wird dann wahrscheinlich ja in dem neuen Portfolio erst einmal die günstigste 16 GB Grafikkarte. Jeder, der in UHD spielen will, braucht 16 GB. Jeder, der in WQHD zukunftssicher sein will, sollte 16 holen. Wählen. Also ich meine, in UHD ist man damit nicht mehr zukunftssicher, aber man braucht es halt so. Und weil das halt dann die günstigste 16 GB Grafikkarte ist, günstig in Anführungszeichen, im neuen Portfolio, vielleicht erleben wir ja noch eine Überraschung und die 5070 Ti super bleibt im Angebot, aber weil der 5080-Sprung so klein ist und die halt einfach zu wenig VRAM hat, also ich meine, im Endeffekt die 5080 hat irgendwer, hast du dich hingesetzt vor ein paar Monaten und dir gedacht, eine 4090D mit 16 GB, das wär's. Das wär die Grafikkarte. Ich glaube nicht, aber genau das wird die 5080. Hat man nicht gebraucht, so. Also 5070 Ti. Warum habe ich die 5090 nicht ausgewählt? Ja, weil...
Ja gut, das hast du letzte Woche schon. Ja,
also müssen wir nicht drüber reden, so. Wird doch ineffizient.
Gut, aber sie hat das Rennen gemacht.
Ja.
41,5% zu 45,8% mit der 5070 Ti. Es gab ja mehrfach Auswahl. 20,5% die 5080 und ja, die 5070 mit 12,8% dann wirklich abgeschlagen. Und in der Tat, jetzt überspringe ich das nächste VRAM-Thema, hatten wir jetzt. gehen wir nochmal nach ganz unten. Spielst du schon mit dem Gedanken, eine der neuen Grafikkarten zu kaufen? 41% haben gesagt, nein, ich bin aktuell nicht auf einen Neukauf aus, was bedeutet, dass 59% der 3637 Teilnehmer mit dem Gedanken spielen, sich demnächst eine neue Grafikkarte zu kaufen. Und mit 13% der Teilnehmer spielen die meisten, die das vorhaben, mit dem Gedanken, eine 5090 zu kaufen. Und ich sage, das ist eine schöne Tradition der Sonntagsfrage zum Thema High-End.
Ja, also es wundert mich. Ich meine, ich kenne ja die Umfragen der letzten Jahre. Wir hatten ja auch schon, das muss ich jetzt kurz öffnen, Moment. Wir hatten schon mal die Umfrage, irgendwelche Hot Takes zur neuen Generation. Die hatten wir irgendwann im Herbst. Die GeForce RTX 5090 wird bei der nächsten GPU-Umfrage im April 2025 die meistgekaufte Next-Gen-GPU in dem Community-Design. Das hatten damals nur 25% ausgewählt. Ich war einer davon. Ich bleibe auch dabei. Es wird so kommen. Also wenn wir dann im April wieder die halbjährliche Sonntagsfrage zu das sind unsere Grafikkarten haben. Ich glaube, die 5090 wird die stärkste RTX 50 sein in dieser Umfrage.
Auf dem zweiten Platz mit 11,1% die 9070 XT. Ja, klar, wir haben eine große AMD-Fanbase, ja, die gerne dem gallischen Dorf da die Fahne hochhalten. Ich weiß noch nicht, ist die drittmeiste Antwortmöglichkeit und dann kommt die 5070 Ti mit 9%. Fabian, Thema GPUs, wir haben genug geredet. Wir wollten ja noch über CPUs reden. aber ich kann jetzt schon sagen, wir sprechen uns nächste Woche aller Voraussicht nach ein bisschen später in der Woche, denn wir nehmen dann die 5090 mit, den Test, und gucken uns mal an, was von dem, was wir heute hier von Nvidia nochmal präsentiert bekommen haben und in der letzten Woche in Aussicht gestellt bekommen haben, dann wirklich erlebt haben, sollten denn die Gerüchte zutreffen und das Embargo auf Tests dann nächste Woche Freitag fallen.
Es gibt ja, steht ja noch ein anderer GPU-Test an, Gerüchten zufolge.
Richtig. Morgen, Intel Arc. B570, da kann ich aber allen schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Ja, wir haben sie getestet, wir im Sinne von Wolfgang und ich habe ihn ein bisschen unterstützt. Es ist natürlich eine irre Zeit, das könnt ihr euch vorstellen. Wir haben den Parcours nochmal ein bisschen abgespeckt, aber trotzdem werdet ihr dann morgen pünktlich bei uns sehen, was es bedeutet, da nochmal ein paar Euro weniger für diese 10 GB Grafikkarte mit Battlemage GPU auszugeben. Und ich will jetzt aber noch ganz kurz, trotz des fortgeschrittenen Zeitstempels hier über CPUs reden. Aber das können wir, glaube ich, wirklich schnell abhaken. Intel. Fabian, hat dich Intel richtig abgeholt zur CES dieses Jahr?
Was hat Intel zur CES gemacht dieses Jahr?
Die hat eine Keynote. Okay. Ja, kommen wir nochmal zu den CPUs. Da haben sie, das ist wirklich letzte Woche, habe ich das vergessen, stand sogar noch auf meinem Zettel. Musste ich dann auch noch vorne rausschneiden, weil wir es angekündigt hatten. Ich hatte es angekündigt, dass wir drüber reden werden. Also Intel hat erstmal durch die neue Co-CEO, Interims-Co-CEO, Frau Holzhaus, bestätigt, dass sie weiter in DGPUs investieren. Ja? Also stand jetzt, sind sie weiterhin heavily invested in Arc und Co. Wobei das, finde ich, auch weiter naheliegend ist, weil wenn wir uns Großrechner angucken, Intel muss da irgendwann auch noch mal mit GPUs einen Fuß in die Tür kriegen. Da liegen die Milliarden auf der Straße und nicht in den paar Xeons, die GPUs da antreiben. Aber CPUs, ja, da gab es auch ein paar Sachen unter NDA. Da hatten sie dann Arrow Lake H, also die neuen kleineren Notebook-Chips vorgestellt, kommen im Q1. Wobei, ich glaube, die könnten jetzt sogar noch kurzfristig starten. Dann Arrow Lake HX, also Core Ultra 200 HX, das sind ja die Desktop-CPUs im BGA-Package für die großen Gaming-Plattformen. Die kommen dann Ende Q1, im März. Dann starten ja auch die Laptop-GPUs von Nvidia, also dann kommen die ganzen Dinger. Und ja, man wartet doch zu CES eigentlich jedes Jahr darauf, dass es Non-K-Desktop-Varianten gibt. Und da gab es dann ja auch die neuen Mainboards, B860 und H810. Aber sie haben wirklich zu den Arrow Lake Desktop-CPUs quasi nichts gesagt. Die kamen dann in Arc, in dieser Intel CPU-Database, ging die dann online oder Product-Database. Aber auch auf den Folien und zur Keynote, das ist eher so ein OEM-Ding jetzt. Also sie haben auch mehr über Systeme, die damit auf den Markt kommen, gesprochen. Sie hatten dann ja nochmal den Part, wo sie wieder erzählt haben, wir haben doch hier diese Performance-Updates zu Arrow Lake, was sich Volker ja schon vor Weihnachten angeguckt hat. Da hat aber Intel hinter den Kulissen, finde ich auch ganz interessant, bis heute nicht irgendwie nochmal breit Benchmarks oder Tests anberaumt, ne? Dass man nochmal sagt, hier, liebe Computerbase, guckt ihr euch das nochmal an. Das haben wir zwar schon gemacht, weil die BIOS-Updates ja schon draußen waren, aber es ist eher so ein Ding, was man halt auf der Bühne präsentiert und sagt, ja, wir haben mit 32% Uplift und weiß der Geier was. Und wir haben so viele Fehler gefunden, die haben wir alle behoben. Intel weiß, dass DIY Arrow Lake Stand jetzt tot ist. Und
ja.
Deswegen haben sie das halt auch nicht nochmal rausgekramt, weil sie wissen, sie holen sich dann nur wieder Bad Press und Bad Users ins Haus. Ja. So, und auf der anderen Seite AMD, die haben ja eine CPU nach der anderen dann auch vorgestellt, wobei Intel, wie gesagt, Arrow Lake H als Core Ultra 200H, Arrow Lake HX als Core Ultra 200X, da kommen jetzt Notebooks ohne Ende und sie werden da auch wieder den größeren Marktanteil haben, was die neuen Notebooks anbelangt. Das haben wir auch schon gesehen bei den ganzen Vorstellungen. Auf der anderen Seite hat AMD jetzt ja endlich Strix Halo vorgestellt. Diese große APU, nicht monolithisch, sondern eine fette GPU mit bis zu 40 CUs und bis zu 2x8 Zen 5 Kernen. Was ich da ein bisschen enttäuschend fand, war, dass sie nicht eine Myriade an Geräten gleich vorzuweisen hatten. Also es kommt dieses Gaming-Tablet, Float Z13 von Asus, dann kommt eine schicke Workstation von HP, also Workstation Notebook, und so ein kleiner Mini-ITX Workstation-Rechner von HP. Und jetzt im Nachgang wurde auch angekündigt schon von GMK, heißen sie, glaube ich, aus China, ein erster Mini-PC. Aber man hätte jetzt ja irgendwie erwarten können, dass da jetzt total viele ultramobile Gaming-Notebooks kommen. So 40-60-Klasse oder so. Aber die kommen halt nicht. Und jetzt ist die Frage, ist es am Ende nicht so krass, gerade was Gaming anbelangt? Auch wenn sie ja mit Quad-Channel, DDR, LP, DDR5X da wahnsinnige Speicherbandbreiten Aussicht stellen und da auch diesen Bottleneck behoben haben wollen. Funktioniert es vielleicht im Gaming nicht so? Oder fässt es leider aktuell keiner an? Weil wenn es zum Thema GPU-Gaming-Notebook geht, ist AMD einfach tot seit Generationen. Und dann machen wir es halt erstmal nicht. Also, ja, mal schauen. Und die Frage, die sich ja dann viele bei uns in der Community wieder stellen, wann kommt sowas im Desktop? Die ist nicht beantwortet. Und da gibt es halt auch null Gerüchte zu, dass die APU gesockelt in ARM 5 wandern wird.
Ja.
Glaubt ihr, ist auch viel zu groß? Weiß ich nicht, wie groß der Fußabdruck ist.
Es ist halt einfach, also für mich ist es auch nur technisch interessant. Ich würde mir halt niemals so ein Notebook kaufen, aber ich finde das einfach sehr cool, was AMD da macht.
Ja, aber Coolness doesn't make
Man sieht AMD kein Geld, ne?
Ja, und was sie dann noch angekündigt haben, da war eigentlich die Überraschung der Termin, die beiden großen X3D-CPUs, 59X3D und 9900 mit die Doppellizenz, 00-00-Lizenz. X3D, also die Dual-Chiplet-Varianten des 9800X3D sozusagen. Und da haben ja alle Gerüchte immer gesagt, ja, das kommt noch im Januar. Nee, kommt aber nicht, kommt erst im März. War für uns die große positive Überraschung, weil der Januar ist wirklich Irrsinn genug.
Die Gerüchte.
Gut zu wissen, dass
die Gerüchte hatten auch teilweise gesagt, dass es zwei 3D V-Cache-Chiplets geben wird.
Ja, aber die hatten sich in meinen Augen schon lange.
Habe ich auch nicht dran geglaubt und kam auch nicht so. Und dann hat AMD im Nachhinein nochmal auf Nachfrage gesagt, ja, das haben wir nicht gemacht, warum nicht? Weil jeder erwartet hätte, dass die im Gaming halt dann deutlich besser sind, aber sie es halt einfach nicht wären und es wäre aber schweineteuer und dann hätte man ein Top-Modell gehabt, halt das niemand haben will.
Doch alle, die kein Xbox Game Bar nutzen wollen und darauf hoffen, dass es aktuelle Spiele erkennt, um dann die aber ja, es lohnt sich halt einfach nicht. Wo es so ein kleines Fragezeichen jetzt hinter der Präsentation hintergibt, AMD hat ja wieder nur den höchsten Turbotakt genannt und der ist auf dem gleichen Niveau wie der höchste Turbotakt des Nicht-X3D-Modells. Aber richtig, bestätigt haben sie bisher nicht, dass auch der X3D Chip so hoch takten wird. Es klang es eher wieder so, dass sie bei den hohen Taktraten, die ja die Ryzen 9 da schon mit sich bringen, bis zu 5,7 GHz nicht ganz so hoch gehen werden. Der 9.8 X3D, der hat ja einen ordentlichen Sprung gemacht, aber der liegt ja weiterhin nur bei, korrigier mich, 5.2, 5.4. Mhm. Irgendwie so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da dann doch wieder noch einen kleinen Taktabschlag geben wird. Und was ich dann auch ganz interessant fand, die Folien, die wir vorab hatten, Da hatte AMD vom schnellsten Gaming-Prozessor geredet. In der Pressekonferenz haben sie dann aber nur vom schnellsten 16-Kern-Gaming-Prozessor geredet. Da hatte ich auch mit Volker eine kleine Diskussion, weil ich habe dann direkt gesagt, oh, das heißt doch, dass am Ende der 98X 3D, weil er vielleicht gleich hochtaktet auf dem X3D-Chiplet, nämlich nicht bei 5.7, der große dann auch nicht, aber nicht so ein Malus hat, dass manchmal das dann eben doch nicht perfekt funktioniert mit dem Scheduling. Vielleicht bleibt der ja diese Generation sogar eine Ecke schneller. Nun heißt schnellster 16-Kerner ja nicht, dass er nicht auch der schnellste generell ist. Also vielleicht wollte AMD da einfach nur noch mal ein bisschen tiefer stapeln. Am Ende ist es die schnellste CPU, aber bin ich mal gespannt, ob sie es dann am Ende holt oder
ich
nicht.
Ich glaube, das wird wieder so ein Gleichstand, wo mal der eine einen Prozent und mal der andere einen Prozent schneller ist. Also im Vergleich zum 9800 X3D. Der 9900 X3D, also der 12-Kerner, wird halt wieder ein Griff ins Klo, glaube ich.
Ja, das finde ich auch weiter interessant, warum sie den überhaupt bringen. Weil es gibt jetzt ja auch dieses Mal das Gerücht, dass es relativ schnell noch den 9600X3D geben wird, also einen 6-Kerner, der ja sehr spät gefolgt ist in der letzten Generation. Da hätten sie dann ja Verwendung für 6-Kern-Chiplets mit X3D-Cache obendrauf. Den 9000 oder den 7900X3D hat doch wirklich kein Mensch gekauft. Also auch wenn ich mir da die Zahlen angucke, die es bei Mindfactory gibt, das weiß ich nicht, dass es überhaupt sinnvoll ist für AMD, ökonomisch sinnvoll, den aufzulegen, anzulegen, den Handel dazu zu bringen, dass er da Lager, also es ist ja ein Riesenakt, den jedes...
Also der war zeitweise halt im Handel auch im Marktpreis auch günstiger als der 7800X3D. Was Sinn ergibt, weil er langsamer ist, ne? Also in Gaming-Szenarien, aber es ist halt, also das muss sich für AMD doch auch nicht lohnen, das Ding, wenn sie die 6-Kern-Dinger anders loswerden, aber okay.
Es muss einen anderen Grund geben, den wir nicht kennen. Ansonsten ergibt sich da für mich kein schlüssiges Bild. Ja, und was es dann noch gab, waren Rebrands. Ne? Also AMD bringt die Ryzen 8000 Mobile Hawkpoint, die ja schon Refreshs mit etwas schnellerer NPU von Phoenix waren, jetzt demnächst nochmal als Ryzen 200 Mobile auf den Markt, während ja die großen neuen alle Ryzen 300 AI heißen. Nee, Ryzen AI 300, Entschuldigung, so rum. Was ja in dem Fall, danke, aber damit habt ihr nicht fürs nächste Mal wieder ein Gut. Immerhin heißen die dann nur Ryzen 200, weil sie nicht Copilot Plus fähig sind, also nicht mit AI werben sollten. Und sie heißen auch nicht 300 wie die aktuellen, sondern nur 200. Auf der anderen Seite hat Intel genau das Gleiche gemacht. Die haben ja ältere GPUs CPUs nochmal aufgelegt, nicht als Core Ultra, was ja immer die neuen Plattformen sind mit den neueren Kernen und mit der NPU. Wobei die Haas und HX, die haben ja auch nur die kleine NPU und sind auch nicht Copilot Plus ready. Also, aber die neuen Plattformen mit Arrow Lake, die sind alle Ultra und mit Luna Lake und die anderen sind jetzt halt nicht Ultra, nämlich Core 200, aber sind auch, wie hieß es nochmal, Raptor Lake von der letzten Generation. Also bei Intel unterscheidet man Current Gen durch Ultra und Old Gen kein Ultra und bei AMD ist es, das neue hat AI 300 und das andere hat 200, aber es ist alles das, was wir schon seit ein, zwei Jahren aus Notebooks kennen. Ist natürlich Käse. Braucht man sich, glaube ich, nicht weiter drüber zu unterhalten.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Fazit, dass man unter die meisten CES-Sachen setzen könnte, sobald das Wort AI fällt.
Käse. So. Schönes Wort. Nehme ich jetzt direkt wieder auf, obwohl ich es gesagt habe. Aber du hast es ja auch nochmal gesagt. Oder, ja, du hast es zumindest übernommen. Wie viel Käse oder wie viel Gutes in der 5090 steckt? Darüber sprechen wir nächste Woche, Fabian. Oder Nvidia verschiebt vielleicht nochmal was. Oder die Gerüchte stimmen nicht. Da lassen wir uns überraschen. Ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt bis kommenden Sonntag, Mitternacht zum kommenden Montag, wenn ihr uns unter die Notiz-News zu dieser 100. Episode von CB-Funk schreibt, warum ihr so gerne CB-Funk hört, wie viele Folgen ihr bisher gehört habt, warum ihr alle Folgen bisher gehört habt, warum ihr manche Folgen mehrfach gehört habt. Wenn ihr das drunter schreibt, verlosen wir unter allen, die uns da eine schöne Antwort gegeben haben. Kommenden Montag 3
Computeristas. Und wenn ihr das mit konstruktiver Kritik verknüpft, dann werdet ihr übrigens nicht ausgeschlossen. Also.
Ja. Und letztes Mal haben wir uns wohl häufig ins Wort gefallen. Wir haben gehofft, dass wir es dieses Jahr seltener machen und dieses Mal damit schon bereits begonnen haben. Wenn ihr mögt, was wir machen, dann gibt uns doch auf den jeweiligen Plattform mal ein Sternchen, ein Like oder auch einen netten Kommentar dann mit den anderen sehen. Und in diesem Sinne, Fabian. Ja,
los, CB Pro Werbetrommel.
Ja, CB Pro könnt ihr auch machen. Ja, wir brauchen eure Unterstützung. Ja, jetzt kommen wieder die lahmen Monate, was auch die Standard-Werbeumsätze anbelangt. Und wenn ihr Computerbase ohnehin ohne Werbung betrachtet und uns trotzdem was Gutes tun wollt, und mit was Gutes meine ich, ja, Geld in die Kasse spülen, dann ab zu Computerbase Pro. Ist kein Abo, läuft aus, ihr könnt es damit unterstützen, seht es als Spende, auch wenn ihr keine Quittung bekommt. Und dann erzählen wir uns nächste Woche.
Nee, und es kostet,
jetzt sind wir wieder am Ende,
ein Viertel Döner oder so im Monat.
Ja, genau. Und ist nicht so, ist gesünder. So, wir sprechen uns nächste Woche wieder, Fabian. In aller Voraussicht nach mit dem Test der Nvidia GeForce RTX 5090.
Ich glaube, das sind wir alle sehr gespannt.
Bleibt gesund. Jo, ciao.
Tschüss.